kein Reproduzieren, sie sollten tatsächlich sozusagen übertragen. Zweite Stufe im Lernen. So, die erste Frage, die Sie noch relativ mochten. Eine der großen Kontroversen zwischen frühen Realisten wie Hans Morgenthau und späten Neorealisten wie Kenneth Walls war die Frage, welches System das sicherste sei, um Kriege zu vermeiden. Ein bipolares oder ein multipolares? Wofür plädierten die beiden Seiten und wie haben sie ihre Präferenz begründet? Dazu habe ich immer in Klammern noch Unwägbarkeiten reingeschrieben, damit Sie nicht auf falsche Ideen kommen können. Erläutern Sie, was ein bi-multipolares System ist, listen Sie die Gründe für die Bevorzugung eines der beiden. Ja, also eigentlich, sozusagen dachte ich, ich hätte alles erklärt, was man erklären kann. So, die Antwort in aller Kürze. Multipolar ist mehr als zwei Großmächte oder Blöcke im System. Ein bipolares System ist eines mit genau zwei Großmächten oder Blöcken. Das haben noch ziemlich viele. Dann, da gab es schon, da ging es ja, durcheinander wie Kraut und Rüben. Morgenthau ist derjenige, der für das multipolare System plädiert, weil er sagt, im bipolaren System fehlen die Puffer, die Großmächte neigen zur Ideologisierung, wenn sie nur aufeinander fokussiert wird. Darum ist dieses Risiko so groß, dass in diesem bipolaren System der Krieg ausbricht. Besser ist es, so etwas wie das Concept of Europe zu haben, wo sich alle gegenseitig in Schach halten und dadurch sozusagen diese Pufferzonen eben da sind. So, Walls, unser später Neorealist, der ist jemand, der das bipolare System vertritt. Denn er sagt, im multipolaren System herrscht viel zu viel Unsicherheit über die Intention der anderen. Das heißt, die Staaten müssen zu viele Konkurrenten im Auge behalten und immer berechnen, wer eigentlich wie mächtig ist, wo eigentlich ausgeglichen werden muss. Ja? Und darum ist es eben immer die Gefahr da, dass man die Aktionen anderer falsch interpretiert und dass es dadurch zu Kriegsausbrüchen kommt. Deswegen bipolar wunderbar. Ich habe nur einen einzigen Gegner, den ich im Kopf behalten muss und mit dem ich die Machtbalance austarieren muss. Das wäre also die richtige Antwort gewesen. Jetzt ist was ganz Schreckliches hier passiert und deswegen wollte ich auch noch mal kurz darauf eingehen. Nicht bei allen. Aber manche von Ihnen haben angefangen, schon bei der Frage der Polarität, aber noch mehr bei der Begründung, aus dem Realismus eine Kooperationstheorie zu machen. Ja, Sie haben geschrieben, dass es zum Beispiel in bipolaren Systemen eben einfacher sei, für Staaten miteinander zu kooperieren und Regime zu bilden. Und im multipolaren System würden beispielsweise, gäbe es eher ein Compliance-Problem oder ähnliches. Und da müssen wir wirklich nochmal ran. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee gekommen sind, aber der Realismus ist keine Kooperationstheorie. Im Realismus grundsätzlich ist Kooperation etwas extrem Unwahrscheinliches und etwas, was Staaten vermeiden sollten. Und das haben wir schon bei Walls gesehen, denn der hat ja gesagt, es gibt zwei Probleme mit der Kooperation. Das eine ist, wenn ich heute mit Staaten kooperiere, um gemeinsame Gewinne abzuschöpfen, kann es sein, dass Staat X dabei so viel mehr relativ rauszieht aus der Kooperation als ich, dass er in 10 Jahren viel mächtiger ist als ich und mich da niedermacht. Ja? Dann fällt er über mich her und löscht mich von der politischen Landkarte. Das zweite ist, wenn ich mich auf dauerhafte Kooperationen einlasse, beispielsweise dauerhaft von einem anderen Staat bestimmte Güter importiere und die nicht mehr selber herstelle und dann wiederum in der Zukunft ein Konflikt mit ihm ansteht, dann bin ich von ihm abhängig, weil ich diese Güter nicht mehr habe. Ich begebe mich also in strukturelle Abhängigkeit mit Kooperation. Deswegen Kooperation eine ganz, ganz blöde Idee. Das andere Moment hat uns heute Mariana nochmal in der Vorlesung deutlich gemacht, wie gehen Realisten mit Recht um. Die sagen nämlich, komplett Schnuppe, ob sich Staaten zu gemeinsamen Institutionen und wie Regime oder so hinreißen lassen. Wenn sich das nationale Interesse ändert, dann werden Staaten sagen, weg mit der Institution, die interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt ein Gewaltverbot auf Ebene der Vereinten Nationen. Nichtsdestoweniger haben die USA den Irak angegriffen. Ja? Interessiert einfach nicht. Ich bin nämlich der Mächtigste. Das ist der Realismus. Der Realismus sagt bei der Polarität nichts über Kooperation, sondern er sagt was darüber, wie viele Machtpole gibt es in einem System und welche Konsequenzen hat das für das Überleben der Staaten, für Frieden und Sicherheit. Das ist die Frage des Realismus. Bitte das auseinanderhalten. Was wir bei Kooperationstheorien dann haben, sind die Neoliberalen und die Funktionalisten. Ja? Das Einzige, was in die Nähe von so etwas wie einer Kooperationstheorie im Realismus kommt, ist diese Theorie der hegemonialen Stabilität. Aber da sehen Sie, wie schwach die eben ist. Denn die sagt ja auch nur, wenn es im nationalen Interesse eines Hegemons ist, der groß macht, bestimmte Institutionen aufzubauen und zu unterhalten, wird sie das tun. Aber nur solange es in ihrem Interesse ist. Verändert sich ihr Interesse, weg sind die Institutionen. Sie werden fallen. Institutionen haben eben keinen Einfluss, keinen eigenständigen. Ja? Aber das ist das Einzige, wo man so etwas wie Fitzelchen einer Kooperationstheorie finden könnte. Aber im Grunde genommen Macht induziert, nicht? Macht steht dahinter und sonst gar nicht, keine Institution. Das ist mir ganz wichtig, weil das, wie gesagt, bei vielen von Ihnen durcheinander gegangen ist. Wenn Sie das da hatten, auch in dieser Kürze, manche von Ihnen haben ja auch ganze Romane geschrieben, hat viel Zeit gekostet, dann hatten Sie 10 Punkte. Das hat vollkommen gereicht. Ja? Und jetzt gehen wir zur letzten Aufgabe, die hat Ihnen überhaupt nicht gefallen. Also ich glaube, wir haben nicht einmal die volle Punktzahl vergeben können. Die neoliberalen Institutionalisten, jetzt sind wir in der Kooperationstheorie, insbesondere Robert O. Cohan, den haben wir hauptsächlich besprochen, haben eine funktionalistische Theorie vorgelegt. Funktionalismus, der Bedarf an Kooperation, erklärt das Zustandekommen derselben. Allerdings war Ihnen klar, dass so ein naiver Funktionalismus zum Scheitern verurteilt war. Das war ja so eine Erfahrung, die man mit der Europäischen Gemeinschaft machte. Es ist eben nicht so, dass nur weil Bedarf da ist, Kooperation sich immer weiter ausbreitet. Da muss offensichtlich etwas dazukommen. Darum machten sie die tatsächliche Wahrscheinlichkeit der Bildung von Regimen von weiteren Faktoren abhängig. Welche sind das? Hier habe ich wieder versucht, Unwägbarkeiten in Ihrer Beantwortung auszuschließen, indem ich in Klammern gesagt habe, was Sie tun sollen. Nennen Sie die Faktoren, die Cohan beschreibt. Extrapunkte gibt es obendruf, wenn Sie auch die Verfeinerung der Regimetheorie benennen können. Es waren genau 3, die wir in der Vorlesung besprochen hatten. Ich habe Ihnen auch Punkte gegeben, wenn Sie eine genommen haben, die wir gar nicht in der Vorlesung besprochen haben, die aber in der Pflichtlektüre vorgekommen ist. Wenn jemand zum Beispiel Epistemic Community Ansatz reingeschrieben hat, hat er einen Punkt bekommen, auch wenn das eigentlich nicht gefragt war. Okay. Faktoren, die die Regimewahrscheinlichkeit erhöhen, waren die Interdependenzdichte, je höher die Dichte, desto wahrscheinlicher die Regimebildung, die Anzahl der Staaten, die hier kooperieren sollen, je weniger Staaten, desto wahrscheinlicher die Regimebildung und die Machtverteilung, die variierte je nach Problembereich. Wer das hatte, hatte schon mal die ersten 4 Punkte kassiert für diese Frage. Nee, der hatte sogar noch mehr, der hatte schon 7 Punkte. Meine Güte, der hatte schon 7 Punkte. Für die Zusatzpunkte, Verfeinerung der Regimetheorie. Was waren die Verfeinerungen, die wir besprochen hatten? Der situationsstrukturelle Ansatz, Koordinations- und Kooperationsspiele mit und ohne Verteilungskonflikte und ihre unterschiedlichen Kooperationswahrscheinlichkeiten. Zweitens, der problemstrukturelle Ansatz, Mittel-, Interessen- und Wertekonflikte und ihre unterschiedlichen Kooperationswahrscheinlichkeiten. Und die 3. Vertiefung, über die wir gesprochen hatten in der Vorlesung, war die Rational Design Theorie. Merkmale von Regimen in Abhängigkeit von Kooperations- und Situationsmerkmalen. Ja? Das waren die 3. Sie hätten nochmal 3 Punkte kassieren können und hätten die vollen 10 Punkte kassiert. Viele von Ihnen haben bei der Beantwortung dieser Frage haben Sie diese 3 Punkte sich geholt? Die Zusatzpunkte? Aber Sie haben nicht den großen Punktebatzen abnehmen können. Ja, manche von Ihnen haben da den Funktionalismus beschrieben von Ernst Haas statt den Neoliberalismus von Robert Cohan. Was war da noch alles drin? Manche von Ihnen haben bestimmte Regime sehr genau beschrieben, haben Beispiele für Tit for Tat und Ähnliches gegeben. Das war alles schick, aber es war leider nicht gefragt. Ja? Wie gesagt, Alternativ-Epistemic-Community-Ansatz habe ich gewertet, dafür haben Sie auch einen Punkt bekommen, aber wir sind schon immer im Zusatzpunktebereich, nicht? Wir haben dann immer noch nicht die Hauptpunkte, die 7 abgeholt. Und das war wirklich bei ganz, ganz vielen, dass ich tatsächlich irgendwie froh war, wenn ich Ihnen irgendwie 2, 3 Punkte bei den Zusatzpunkten geben konnte, aber ich konnte Ihnen keine Punkte im Hauptteil geben. Ja? Also ganz viele von Ihnen haben eben auch gesagt, ja, die Kosten-Nutzen-Relation ist entscheidend für die Kooperation. Ja, das stimmt, das steht da aber eigentlich schon. Aber selbst dafür habe ich Ihnen einen Punkt gegeben. Wenn das in Ihrer Antwort drin stand, haben Sie schon einen Punkt bekommen. So, wie gesagt, für diese beiden Antworten konnte man zusammen 20 Punkte erhalten. Wir kommen auf eine Gesamtzahl von 40. 20 hat gereicht, um zu bestehen. Die Punkteverteilung, wollen Sie sie hören? Eine 1-0, die man für 39 bis 40 Punkte bekommen hat, haben genau 4 geschafft. Ach so, die Grundgesamtheit, mitgeschrieben haben die Klausur 94. 4 Leute haben eine 1-0 geschafft. Im Bereich 1-3 und 1-7, das heißt 38 bis 35 Punkte, haben wir 9 Kommilitonen. Im Bereich 2,0, 2,3, 2,7 kommen wir auf 21 Kommilitonen. Jetzt sind wir im Bereich 3,0, 3,3, 3,7. Das sind 33. Im Bereich 4,0, die letzte Möglichkeit zu bestehen, also 22 bis 20, haben wir nochmal 12 und nicht bestanden, 0 bis 19. Und ich bin wenigstens dankbar, dass keiner von Ihnen in den einstelligen Bereich geschafft hat. 10 war die Mindestzahl. Haben wir nochmal 12. Das ist, wenn ich Ihnen die Kurve anzeichnen würde, nicht schön. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da es ein Midterm-Examen war, dass viele von Ihnen gedacht haben, ich gucke einfach mal. Ich gucke einfach mal, wie schwierig es ist und wird schon irgendwie hinhauen. Das war keine gute Idee. Ja. Sind Sie, also, ja, okay, das erkläre ich jetzt. Es gibt tatsächlich auch Leute mit Teilnahmeschein, die diese Klausur verfehlt haben. Für die gilt, dass Sie am Tag, an dem das Final geschrieben wird, einen Teil des Finals mitschreiben können und dann sozusagen das als zweite Prüfungsmöglichkeit haben. Ja? Für Leute, die im Leistungsschein anvisieren und diese Klausur nicht bestanden haben, müssen im Final, ich glaube, eine Note mindestens von 2,0 erreichen. Dann haben Sie weiterhin die Chance, diesen Schein auch zu bestehen. So, eine letzte Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt hatte ich ja auch endlich mal die Gelegenheit, diese ganzen unterschiedlichen Listen durchzugehen. Es haben Leute das Examen mitgeschrieben, die nicht in der Teilnehmerliste stehen. Finde ich zwar auch sehr amüsant, ja, aber das Problem ist natürlich, falls diese Leute davon ausgehen, dass sie einen Schein machen möchten, ich sie aber nicht in der Teilnehmerliste habe, haben die ein eklatantes Problem, denn sie erinnern sich, dass auch Teil der Note Participation ist. Und das heißt, wer also diese Klausur mitgeschrieben hat, aber sich noch nie in eine Teilnehmerliste eingetragen hat, der möge besser auch am Ende zu mir kommen. Ich habe jetzt nämlich auch alle Listen bereinigt und Sie sehen auch schon in der Teilnehmerliste, dass Sie eine bereinigte Teilnehmerliste vor sich haben. Wer sich also da nicht findet, vielleicht eine Klausur mitgeschrieben hat, kommen Sie besser zu mir. So, wie gesagt, wir haben das Final in der letzten Woche der Vorlesung. Das Final wird schwieriger, ja? Das Midterm war eine ergebnissichernde Prüfung, nichts anderes. Das Final wird schwieriger werden. Nur so als kleiner Hinweis, ja. Ja, 30. Steht auch alles im Web-CT auf dieser ersten, ja. Wie bitte? Nein. Also Teilnehmer ist ähnlich wie beim Teilnahmeschein sozusagen ein Bestand im Sinne von, dass Sie tatsächlich die Zeit, die Sie auch hier sein mussten, da sind. Und dann gibt es aber auch, und vertrauen Sie mir da, ich habe ein gutes Namensgedächtnis und ein gutes Gesichtsgedächtnis. Namen werde ich bei Ihnen nicht schaffen, bis auf die, die ich schon kenne. Aber Leute, die besonders aktiv sind, bei denen setze ich Sternchen in die Teilnehmerliste rein. Das sehen Sie aber nicht, das mache ich ja. Und da sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, dann kann so ein Sternchen eben Sie eine Note höher bringen. Sonst noch Fragen dazu? Ja. Ja. Irgendwelche Träume, dass ich jetzt alles aus den ersten Sitzungen ausschließe? Vergessen Sie es. Und da ich ja jetzt weiß, dass Sie Realismus halbwegs gut können, mache ich vielleicht nochmal eine schöne Frage zur Kooperationstheorie. Nein, aber es ist nichts ausgeschlossen. Sonst noch Fragen? Gut, dann würde ich sagen, wir nutzen jetzt die Chance, dass wir ein bisschen früher aufhören und Sie zu mir kommen können und ich Ihnen Ihre Note sage. Sie können hier wirklich nur kurz Einsicht in Ihre Klausur nehmen. Sie sind aber sozusagen ab heute Nachmittag, aber heute Nachmittag ist die Sekretärin nicht da, aber ab morgen ganz normal im Sekretariat, dann können Sie Einsicht nehmen, okay?